muss mal hier ein bisschen die Musik einkürzen. Ich bitte um Vergebung, aber es gibt noch so viel Wort zu vermelden. Zum einen die Kollegin Vera Linz, die ich hier im Studio erwartete. Sie ist auch noch bei Glenn Greenwald gefangen, in Anführungszeichen. Sie schafft es nicht mehr ins Studio, aber wir haben wohlweislich für diesen Fall schon mal ihre Buchbesprechung aufgezeichnet. Die werden wir gleich hören. Aber sie hat mir eben per UMTS einen O-Ton überspielt. Den werden Sie am Ende dieses Interviews dann hören können. Aber zunächst, denn es ist ja fast genau auf den Tag her, ein Jahr, nämlich 20. Mai 2013 war es, da flog Whistleblower Edward Snowden von Hawaii nach Hongkong, um dort geheime NSA-Dokumente an den Guardian-Journalisten Glenn Greenwald und seine Mitstreiter zu übergeben. Wenig später, am 5. Juni, kam der größte Skandal in der politischen Geschichte der USA, der dann ins Rollen. An diesem Tag wurden im britischen Guardian erstmals Unterlagen veröffentlicht, die zeigten, wie umfassend die NSA die Kommunikation weltweit ausspioniert. Seitdem ist die NSA-Affäre in den Schlagzeilen, immer mehr Einzelheiten sind ans Licht gekommen und diskutiert wird darüber, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. In dieser Woche trat nun zum ersten Mal der NSA-Untersuchungsausschuss hier in Deutschland zusammen und in dieser Woche, ich habe es gesagt, ist auch der Mann nach Deutschland gekommen, an den sich Snowden im vergangenen Jahr gewandt hatte, Glenn Greenwald. Er stellt derzeit sein Buch Die globale Überwachung vor und meine Kollegin Vera Linz hatte es natürlich schon gelesen und wir hatten aber, wir beide schon in einer Sendung, Medienmagazin-Sendung im April, ein Buch besprochen, der NSA-Komplex von den Spiegeljournalisten Marcel Rosenbach und Holger Stark und ich fragte sie, ob es denn Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede zu Greenwalds Buch gäbe.
Was beide gemeinsam haben, ist, dass sie auf das Ausmaß der Überwachung durch die NSA aufmerksam machen und vor den Gefahren für unsere Demokratie warnen wollen. Ansonsten gehen sie aber ziemlich ähnlich vor in ihrer Aufbereitung des Themas. Natürlich kann Greenwald viel detaillierter diesen Thriller erzählen, also wie es zur Übergabe der Dokumente gekommen ist. Und das tut er auch. Er schildert sehr detailreich, wie Snowden mit ihm Kontakt aufnehmen wollte. Snowden hatte sich ja nicht ohne Grund Greenwald ausgesucht, denn der schrieb schon seit einigen Jahren über sicherheits- und gesellschaftspolitische Themen. Hören wir Greenwald mal im Gespräch mit Reinhold Beckmann am Donnerstag in dieser Woche in der ARD.
Well, I think he'd been a reader of mine for a long time.
Ich glaube, er hat ja meinen Blog schon einige Jahre davor angefangen zu lesen und er wollte jemand finden, der sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, gerade mit der Überwachung. Und er wollte natürlich auch einen amerikanischen Journalisten kontaktieren, der wusste, um was es hier ging und der aggressiv mit diesen Dokumenten umgehen würde und sie öffentlich machen könnte.
Diese Kontaktaufnahme, die Snowden unter dem Pseudonym Cincinnatus zum ersten Mal im Dezember 2012 versucht hatte, die scheiterte ja erst einmal daran, dass Greenwald nicht verschlüsselt kommunizierte. Und wir wissen heute, dass beide nach Monaten dann doch zueinander kamen und trotz dieses Wissens liest sich das aber wahnsinnig spannend und man zittert nochmal mit.
Zu verdanken ist ja das Zusammentreffen von Greenwald und Snowden, der Dokumentarfilmerin Laura Poitras, die am Ende den Kontakt dann hergestellt hat. Was erfährt man denn von den Tagen in Hongkong, wo es ja dann zur Übergabe der NSA-Dokumente kam?
Man erfährt gefühlt, sage ich jetzt mal minutiös, was dort abgelaufen ist. Aber die Geschichte beginnt ja schon eher, als sich Greenwald und Poitras in New York getroffen haben. Und dort ging es erst einmal darum, den Guardian mit ins Boot zu holen. Und dann flog man nach Hongkong und traf dort auf Snowden unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Greenwald beschreibt das sehr schön. Er beschreibt sehr schön, wie schockiert beide waren, als sie Snowden das erste Mal gesehen hatten. Denn sie hatten wohl einen älteren Herrn erwartet, der mit seiner Karriere abgeschlossen hatte. Hören wir nochmal Glenn Greenwald im Gespräch mit Reinhold Beckmann.
I was completely shocked when I got to Hong Kong.
Das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, dann in Hongkong, da war ich selber etwas schockiert. Er sah ja nicht aus wie 29, sogar 5 Jahre jünger. Und ich hatte natürlich eigentlich so in mentalen Vorstellungen, die man mit 60, 70 Jahren gemacht hat. Und ich wusste gar nicht, ist das der Echte, den ich hier suche? Aber ich wollte nicht mehr wissen, warum würde jemand von diesem Alter, in diesem Alter, das riskieren, was er gemacht hat? Nämlich zum Beispiel die Gefahr, dass er für immer hinter Gitter kommt. Würde. Und ich habe versucht, seine Motive zu verstehen und es hat dann ein bisschen gebraucht, aber ich war mir sicher, nein, das macht er aus lauteren Motiven.
Er beschreibt dann, wie man sich im Hotel ausgetauscht hat und wie man später Snowden rausgeschleust hat, als dann die ersten Informationen an die Öffentlichkeit gekommen waren. Aber man bekommt auch Einblick in die Schwierigkeiten, bis es überhaupt zur Veröffentlichung im Guardian kam. Das ging Greenwald viel zu langsam, auch wenn es sich nur um wenige Tage gehandelt hatte. Der Guardian wollte sich natürlich erstmal rechtlich absichern, wollte auch der Regierung die Möglichkeit geben, sich zum Material zu äußern. Und da platzte Greenwald fast die Geduld. Er wollte schon aussteigen und auf eigene Faust veröffentlichen. Aber dann hat der Guardian doch sehr mutig, am Ende doch sehr schnell gehandelt.
Aber letzten Endes ist Greenwald nicht mehr bei dem Guardian. Ist dieses Hin und Her mit dem Guardian auch vielleicht der Grund, weshalb sich Greenwald dann im Oktober 2013 dann doch vielleicht unabhängig gemacht hat? Und mit den Kollegen, wir haben auch hier darüber berichtet, und dem Geld von eBay-Gründer Pierre Omidyar die Internetplattform The Intercept gegründet hat, um dort das Snowden-Material weiter auszuwerten. Schreibt er etwas darüber in seinem Buch?
Das ist sicher ein wichtiger Aspekt in diesem Buch, das Agieren der Medien, wenn es um die Veröffentlichung regierungskritischer Inhalte geht. Also was den Guardian betrifft, ist Greenwald gespalten. Er erkennt an, wie unerschrocken das Blatt agiert hat und immer noch agiert. Aber es kam eben dann zu Spannungen, vor allem im Juli, als der Guardian sehr drangsaliert wurde durch die Regierung und auch Festplatten zerstören musste. Da gab es Unstimmigkeiten und darum haben sich Greenwald und Laura Poitras entschieden, auf eigene Faust weiterzumachen. Denn Greenwald geht es, wie er schreibt, um couragierte Journalismus. Da erklärt er also schon, warum es dann zu Intercept gekommen ist. Man muss dieses Buch aber auch lesen als eine Abrechnung mit den etablierten amerikanischen Medien. Greenwald kritisiert scharf die ungeschriebenen Regeln des Establishment-Journalismus, wie er es nennt. Und ganz konkret spricht er zum Beispiel die Washington Post und die New York Times an, die wegen des Drucks der Regierung Informationen immer wieder nicht veröffentlicht haben oder sehr verzögert veröffentlicht haben. Zum Beispiel, als es 2004 um einen NSA-Abhörskandal schon einmal ging. Da hat die New York Times die Informationen nicht veröffentlicht. Das ist ihm alles zuwider, das will er ändern. Da hat er eine Mission und er nennt das nämlich, so wie es jetzt ist, die zerstörerische Dynamik des etablierten Journalismus, und dem will er was entgegensetzen. Und auf die Frage, wie die Medien auf den aktuellen NSA-Skandal reagiert haben, sagte er Folgendes.
Ich würde sagen, es ist wirklich zweigeteilt. Es gibt viele Journalisten, die das zu schätzen wissen, die sagen, gut, das hilft der Transparenz und sie verstehen auch, das ist die Aufgabe der Journalisten. Wir müssen nicht die Mächtigen sozusagen schützen. Nein, wir müssen quasi das beleuchten und anschauen, näher aufschlüsseln. Aber es gibt natürlich andere Journalisten, die sich darüber ärgern. Die sagen, das geht doch nicht. Und die sind der Meinung, es ist die Aufgabe des Journalismus, die Regierung zu schützen. Und dass jemand, der hier etwas aufdeckt, wo die Regierung sagt, das sollte man nicht aufdecken, in irgendeiner Weise hier etwas Falsches machen. Und diese Debatte über den richtigen Journalismus ist in vielerlei Weise genauso wichtig wie natürlich die Privatsphäre und die ganze Debatte über die Überwachung.
Ja, und ich sagte, dass Vera Linz gerade mit Glenn Greenwald reden konnte und sie fragte ihn Folgendes. Moment, da müssen wir kurz umschalten. Und zwar fragte sie ihn, wie müssen sich die traditionellen Medien ändern aus seiner Sicht?
I read your book as a critics on a traditional Established journalism. What should change in traditional media from your point of view?
Ich glaube nicht, dass wir viel Aussicht darauf haben, dass sich die traditionellen Medien ändern. Die Institutionen, die diese Medien besitzen und kontrollieren, sind für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen worden. Und dieser Zweck ist es nicht, den Journalismus auszuüben, den ich gut finde, der die Mächtigen herausfordert. Diese Institutionen sind Teil des Machtgefüges, das sie eigentlich kontrollieren sollten. Von diesem Machtgefüge zu profitieren und gleichzeitig dagegen zu arbeiten, widerspricht einfach der menschlichen Natur. Ich glaube deshalb, dass es keinen Sinn macht, darüber nachzudenken, die Institutionen zu ändern. Stattdessen geht es darum, Alternativen zu entwickeln, die das große Loch in der Medienlandschaft füllen, das die traditionellen Medien hinterlassen haben. Das Internet ist der Grund, warum klassischer Journalismus stirbt und führt dazu, dass diese Alternativen auftauchen.
And I think the Internet has become that. That's one of the main reasons why establishment journalism is dying, because a superior alternative has sort of emerged from what the Internet enables.
Mehr dann im Podcast. Morgen gibt es dann nochmal Gelegenheit, ihn zu interviewen. Auch Radio 1 wird Interviewteile mit ihm senden. Aber jetzt erstmal dies hier.
Radio 1.